Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zum neuen Handelstag. Und ja, wieder neue Entwicklungen. Diesmal sind es nicht Trumps Zölle. Diesmal ist es eine, ja, hat sich eine Weile angebahnt, aber am Ende doch zeitlich überraschende Veränderungen im Nahen Osten und nahen Mittleren Osten, besser gesagt. Und zwar hier um Israel, Iran. Sie verfolgen das natürlich die letzten Tage ausführlich. Da muss ich auf die Hintergründe bzw. auf die aktuelle Entwicklung gar nicht so stark eingehen. Aber wir gucken mal, wie ist das im Moment einzuordnen? Was ist zu erwarten? Und was sollte man zu wissen? Zum ersten Mal machen Sie sich selbst nicht zu viel verrückt. Nehmen Sie sich nicht viel, zu viel Zeit für dieses Thema. Es betrifft Sie und mich nur am Rande. Sie müssen da nicht über jedes Detail jeder militärischen Operation und jedes Opfers informiert sein. Das dauert einem nur den Tag. Und am Ende können Sie es ohnehin nicht ändern. Es reicht, wenn Sie den groben Überblick haben und dazu gilt zu wissen, dass es auf uns erstmal relativ wenig Einfluss haben wird. Selbst für die Börsen, für die Märkte, ist der Einfluss bisher überschaubar und wird's wahrscheinlich auch bleiben. Kommen wir aber gleich nochmal drauf zu sprechen, wo das da noch vielleicht ein bisschen ein Thema werden wird. Jetzt ganz aktuell, wie ist das überhaupt einzuschätzen? Was passiert? Israel nutzt seine Chance, hat die Gegner bzw. die Unterstützer des Iran strategisch über die letzten 2, 3 Jahre aus dem Rennen genommen. Ob das die Hamas war, ob das Syrien, das Assad war, ob das die Hezbollah war. Man hat sukzessive die Unterstützer aus dem Spiel genommen, den Jemen, die Houthis, und am Ende bleibt noch der große Endgegner. Man möchte fast von einem Computerspiel Terminus reden. Der große Endgegner Teheran, der Iran, und den hat man sich jetzt ebenfalls vorgenommen. Das ist keineswegs eine kurzfristige Entscheidung, oh, jetzt muss man doch mal was tun, sondern natürlich, wie auch die Operationen gegen Hamas, gegen die Hezbollah, war das von langer Hand vorbereitet. Ich sag Israel ja auch selbst, dass das lange, lange Vorbereitung war, was da ins Land geschmuggelt wurde, was da in Vorbereitung in Stellung gebracht wurde, vor Ort, um entsprechend die ersten Schläge auch vor Ort am Boden zu unterstützen. Also von daher, das ist jetzt keine Überraschung, sondern es entspricht alles einem größeren, längeren Plan, endlich die Bedrohungen um sich herum loszuwerden. Punkt. Die G7, die westlichen Staaten, kann man sagen, die westlichen mächtigen Staaten, einigen sich überraschend auf Erklärung zum Irankrieg. Naja, so überraschend ist das nicht, ne? Man sagt also, der Israel hat vollkommen recht, das dürfen die, da gibt es ja gar keinen Zweifel dran. Selbstverteidigung, armes Israel, böser Iran, und deshalb vollkommen okay, wenn man die in die Steinzeit zurückbombt. Das ist die Sichtweise. Kann man vertreten, aber man muss eben auch damit dann auch die Konsequenzen daraus ziehen aus dieser Sichtweise. Kommen wir auch gleich da nochmal dazu. Besonders da musste man zweimal lesen, ob man das richtig gelesen hat, aber es war richtig gelesen. Wieder mal unser lieber Außenminister Wadekohl, unmittelbar nachdem Israel den Iran über Nacht ohne Vorwarnung angegriffen hat. Und Iran daraufhin ein paar Drohnen zurückgeschickt hat, inzwischen auch ein paar Raketen. Aber es ging erst mal mit ein paar Drohnen, sie rückgeschickt hat, verurteilt Wadepool Irans Angriff auf Israel schärfstens. Also den Sprung mussten wir erstmal hinkriegen. Immer nichts sagen ist ja okay. Ne? Sagen, okay, das ist Israel, lass sie machen. Ja, die dürfen Hände ringen, ja. Aber zu sagen, pff, aber dass der Iran sich wehrt, dass der was zurück, das geht gar nicht, verurteilt man aufs Schärfste. Nee, Leute, das ist einfach so eine Nummer zu weit. Ne? Das ist so, nee, jetzt. Ne? Tatsächlich ist die Sache natürlich schwierig. Deutschlands schwierige Rolle im Konflikt von Israel und Iran, und das Handelsblatt hat es hier, wie ich finde, sehr gut auf den Punkt gebracht. Recht auf Selbstverteidigung gegen Völkerrecht. Ja, einerseits, der israelische Angriff verstößt möglicherweise gegen Letzteres. Ne? Ja, man sieht, Israel lange unter Druck. Die Hintergründe dazu auch wieder mannigfaltig, ich wollte nur gar nicht drauf eingehen. Das ist ja ein endloses Fass. Aber Iran immer wieder die Drohungen auch gegen Israel. Israel aus seiner Sicht sagt zu Recht, irgendwann werden die drohen uns immer wieder mit Vernichtung. Also das muss man ja mal ernst nehmen. Ne? Wenn die Atombombe haben, dann werden die es vielleicht auch machen. So lange warten wir nicht, da werden wir vorher was tun. Nachvollziehbar. Auf der anderen Seite noch immer das Völkerrecht, das sagt, nee, dürft ihr nicht. Also man darf natürlich, wenn man angegriffen wird, sich verteidigen. Und wenn der Angriff unmittelbar bevorsteht, also die praktisch schon kurz davor sind, loszuschlagen, ja, auch dann kann man was tun. Aber nicht auf dem Motto, die könnten irgendwann mal, also mach ich mal. Wenn dann das, was jetzt natürlich die G7 sagen, ja, das ist okay, also da muss man nicht so lange warten, wenn das absehbar ist, dass das irgendwann mal eine Gefahr gibt, muss man halt was tun. Dann ist das halt nicht folgerecht. Aber das ist übrigens ganz ähnlich, was die Russen gemacht haben, was die aber gar nicht dürfen. Also die sagen sich, ja, haben wir die gleiche Argumentation, aus ihrer Sicht zumindest zu sagen, na, die NATO wird zunehmend zur Gefahr. Jetzt, das wird demnächst, baut sich der Ukraine eine Gefahr auf, dass da von der Ukraine aus irgendwann gegen Russland vorgegangen wird. Dann machen wir doch mal vorbereitend, das lassen wir gar nicht zu. Da sorgen wir vorher dafür, dass diese Gefahr gar nicht erst groß entsteht. Das ist natürlich ganz böse, was der böse Russe geht ja überhaupt nicht. Ne? Vollkommen klar, ist ja ganz was anderes. Nee, ist es nicht. Am Ende, um was geht's denn? Nehmen wir doch mal diese ganzen Vertragswerke, gucken uns das an, ob das UNO und Völkerrecht und was alles ist, geht. Es war doch immer das gleiche Spiel. Diese Verträge wurden aufgesetzt, in der Regel von denen, die den großen Knüppel getragen haben. Und daran mussten sich alle halten, die einen kleineren Knüppel hatten. Wenn du dich nicht an diese Regeln hältst, die wir aufgestellt haben, dann hauen wir dich mit dem Knüppel. Und wenn der mit dem großen Knüppel sagt, aber was da jetzt drin steht, passt jetzt gar nicht zu meinem Plan, ich halte mich nicht dran, ich hau dich jetzt trotzdem mit dem Knüppel. Also so ist es doch. Also das gilt immer, diese Gesetze und Regelungen gelten immer nur dann, solange es dem mit dem großen Knüppel passt. Und wenn es dem nicht mehr passt, dann hält er sich einfach nicht mehr dran. Und das ist nun schon seit ewigen Zeiten so und das wird sich auch in absehbarer Zeit nicht ändern. Ja, das kann man jetzt blöd finden, das kann man jetzt nicht gut finden, aber man muss es als Realität akzeptieren. Und dann können wir uns eigentlich dieses Rumgeeiere aufsparen. Israel hat die Situation, die sie sehen und sagen sich, ja, wir haben die Pläne, wir sehen die Bedrohung, wir haben das und das vor, wir haben die Interessen, wir haben die machtstrategischen Interessen und wir haben jetzt den größeren Knüppel. Und mit dem, wir konnten nicht alle gleichzeitig hauen, wir haben einen nach dem anderen gehauen und jetzt haben wir den, jetzt sehen wir uns in der Lage, das Problem zu lösen. Jetzt lösen wir es. Es ist uns scheißegal, welche Gesetze da irgendwer irgendwo niedergeschrieben hat oder was die UNO mal gesagt hat. Hat ja auch in Palästina und sonst was, ne, oder in dem Gazastreifen haben die ganzen UNO-Resolutionen einen Scheiß interessiert. Ja, hat man gemacht, was man für richtig gehalten hat, weil man hat den größeren Knüppel gehabt. Das machen die Amerikaner seit sie an der Macht sind. Machen das, was sie wollen, weil sie den großen Knüppel haben. Da interessiert sie Völkerrecht einen feuchten Kehricht, denk an Irak und so weiter. Ne? Es interessiert nicht. Also da kann man davon nochmal weggehen, okay, sagen, ja, Israel ist jetzt in der Situation, sieht sich strategisch in einer sehr günstigen Lage, wie seit Jahrzehnten nicht, sich ihre Probleme zumindest ein großes Stück weit zu entledigen und tut das. Okay. Aber dann sollten wir nicht immer wieder auf dieses Völkerrecht pochen und so sagen, aber das Völkerrecht, aber das und uns beschweren, wenn andere, die auf der anderen Seite unserer Interessen sind, das genauso machen. Dann muss man sagen, ja, so ist das Spiel, das ist Strategie, das ist Taktik, das ist Machtstrategie. Jeder meint, das machen zu müssen, aber dann heult nicht rum, oh, da haben die aber gegen ein Gesetz verstoßen. Das ist dann einfach lassen, einfach lassen. Ja, das ist einfach Machtstrategie und wir sollten uns da auch brauchen gar nicht mehr anzufangen zu diskutieren, ist das jetzt gegen jenes Gesetz, ist das von dem gedeckt oder doch nicht gedeckt, das spielt am Ende keine Rolle. Wenn sie den großen Knüppel haben, macht es keinen Unterschied. Und damit muss man sich abfinden und dann also zumindest irgendwie abfinden. Es ist halt so, wir werden es nicht ändern können, wir müssen es nicht gut finden, aber wir müssen sehen, dass es halt nun mal so ist. Und dann nutzt es auch nichts, wenn wir uns permanent drüber aufregen. Ja, wird halt so gespielt, das Spiel. Was heißt das jetzt ganz konkret? Was passiert jetzt hier? Die Situation ist natürlich jetzt für die Amerikaner auch ein bisschen blöd geworden. Ich behaupte mal, dass die daran im Moment so gar kein direktes Interesse haben. Trump zumindest im Moment jetzt kein großes Interesse daran hatte, kommen auch gleich zu, warum. Das passt jetzt zu seinen Plänen innenpolitisch und für seine Wirtschaftsthemen überhaupt nicht ins Spiel, aber er wird jetzt mehr oder weniger auf dieses Spielfeld gezwungen und ich glaube, der ist gerade ziemlich stinkig auf die Israelis, weil er sagt, verdammt nochmal, ihr zwingt mir jetzt hier was auf, wo ich gar keinen Bock drauf habe. Darüber reden wir nochmal. Aber jetzt muss ich erstmal mit der Situation, die Situation lösen. Also, um was geht's? Schauen wir uns hier an. Israel hieß hier drüben, ne, der Iran weit weg. Klar, Israel hat inzwischen die Lufthoheit über den Iran, hat die Luftabwehr weitgehend außer Gefecht gesetzt. Man möchte die Atomanlagen zerstören. Naja, gut, aber selbst wenn man sie jetzt zerstört und im Iran ändert sich nichts, die Regierung bleibt an der Macht, selbst wenn man jetzt die Bunker zerstört, naja, die werden dann eben in den nächsten Jahren das wieder irgendwie aufbauen und man hat permanent diesen Unruheherd weiter. Das heißt, das einzige Ziel, und den Krieg kannst du nicht aus der Luft gewinnen, das ist ja auch klar, ne? Das sehen wir ja auch in der Ukraine. Am Ende werden Kriege am Boden entschieden. Du musst das Land besetzen, wenn du das möchtest. Das wird nicht möglich sein. Israel ist viel zu weit weg, hat keine Möglichkeit, mit Landstreitkräften den Iran zu besetzen. Das ist absolut utopisch. Also das Einzige, was man hier hoffen kann, ist, dass es in Iran zu einem Regimewechsel kommt, dass man dass man alles wegbombt, was da an Führungskräften, an Ayatollah und sonst was da ist und gleichzeitig von innen heraus die Opposition, die Bürger aufwiegelt zu einer Farbenrevolution, zu einer Revolution im Iran, dass die sich dann auch gegen die Bombardierungen und sich auf die Seite des Westens stellen und dann die Regierung in Teheran weghauen. Das ist das, was am Ende das Ziel sein muss. Alles andere ist eine kurzfristige Geschichte. Aus geostrategisch-amerikanischer Sicht ist es gar nicht so blöd, also für das große Ganze. Warum? Weil wir hatten ja schon öfter mal gesagt, gerade im Zusammenhang auch mit Russland, Ukraine, es geht ja nicht um Ukraine, sondern es geht ja hauptsächlich um China, beziehungsweise about all of them. Also wenn China eines Tages im Zusammenspiel mit Russland, mit Teheran, mit Nordkorea gemeinschaftlich die NATO, also die USA, herausfordern würde, das wäre die einzige Variante, die Amerika in Schwierigkeiten bringen würde. Nun, das hat man einerseits gelöst, indem man sich aus Europa zurückzieht und sagt, gegen die Russen stellen, würden wir uns gar nicht stellen, wenn die in Europa mehr machen, sondern wir sind für China alleine da. Und der Iran, wenn der natürlich entweder die Seiten dreht oder einfach keine Gefahr mehr darstellt, dann ist das natürlich auch kein Fehler. Daran haben die Amerikaner durchaus Interesse. Denen wäre am liebsten gewesen, die hätten hier den Iran drehen können. Da war ja gerade vor Trump, Joe Biden und Co., die Demokraten, die hatten das ein bisschen als Ziel, dass sie hier einen soften Wechsel im Iran vorankriegen. Da gab es auch große Auseinandersetzungen dann zwischen den USA, zwischen Demokraten in den USA und Israel. Trump ist da viel mehr an den Hardlinern dran, wollte diesen Krieg, konnte diesen Krieg aber im Moment auch nicht gebrauchen. Wie gesagt, ich komme gleich darauf zu sprechen, warum. Aber jetzt ist nun mal die Situation und dann sagt er sich, okay, dann lösen wir das halt Problem, das wollte ich eigentlich erstmal später angehen, aber dann lösen wir es halt jetzt und er wird jetzt vermutlich hier aktiv zugehen. Am Ende ist Iran auf absehbare Zeit nicht mehr in der Lage, weder Russland zu unterstützen mit Raketen, noch für China eine Hilfe zu sein in der Zukunft. Also aus amerikanischer langfristiger Strategie ist es erstmal auch kein Fehler, was da passiert. Dass das machtstrategisch eine völlige Veränderung des Gefüges hier sein wird, weil natürlich die Schiiten massiv zurückgedrängt werden, die Sunniten dadurch noch mehr Macht gewinnen, auch zum Beispiel das Thema Saudi-Arabien mal erwähnt. Saudi-Arabien hat ja mit den USA schon lange diesen Deal. USA schützt Saudi-Arabien militärisch, innenpolitisch wie außenpolitisch vor seinen äußeren Feinden. Naja, das würde, wenn der Iran aus dem Spiel genommen ist, wenn Iran keine Bedrohung mehr darstellt, Saudi-Arabien durchaus die Frage aufwerfen können, gegen wen genau wollt ihr uns denn beschützen? Da ist ja keiner außenrum, der uns noch gefährlich werden kann. Das alles, was jetzt noch da ist, kriegen wir auch alleine in den Griff. Also hier entstehen natürlich ganz andere Stärken, Selbstbewusstsein. Der Iran, früher großer Gegenspieler gegen die sunnitischen Machthaber in der Region. Also das war auch so ein Ball der Kräfte. Wenn die jetzt massiv auf dem Spiel genommen sind, dann wird es einen deutlichen Zuwachs, Machtzuwachs und auch Selbstvertrauen für die sunnitischen Machthaber geben. Also es wird sicherlich eine ganz, ganz große Veränderung der Region geben. Wiederum neue Versuche. Oh, warte mal, hier ist jetzt eine wichtige Nation, ein wichtiger Player weg. Mal gucken, wie wir jetzt unsere Macht erweitern können, was wieder neue Konflikte bringt. Aber das ist erstmal für die Zukunft nichts, was uns jetzt konkret stören muss. Bleibt die Frage, wie sieht's hier um die Straße von Hormuz aus? Dass ihr die Sorge, ne, dass hier der Iran hier vielleicht die Straße von Hormuz schließen könnte. Ich sehe es gar nicht mal als die große Gefahr, die ich früher sehe. Erstens sind die iranischen Möglichkeiten inzwischen sehr, sehr eingeschränkt worden. Zum Zweiten hat auch der Partner China kein Interesse dran. Die sind sehr, sehr stark abhängig von dem Öl aus dem Persischen Golf und könnten hier auch keine Schließung der Straße von Hormuz gebrauchen. Deswegen, die Amerikaner sind vor Ort, beziehungsweise bringen gerade neue Flugzeugträger in die Region. Und die würden auch hier mit großem Geleit dafür sorgen, dass hier nicht allzu viel anbrennt. Also es ist ein Risiko, aber ich würde es nicht so hochhängen, dass man sagen muss, davon muss man jetzt unbedingt ausgehen. Das ist das große Thema für Trump, warum der momentan gar keine Freude dran hat. Der Ölpreis. Warum ist der Ölpreis für Trump so wichtig? Das, was er natürlich macht mit seinen Zöllen, mit seinen ganzen wirtschaftspolitischen Entscheidungen der letzten Monate, trägt natürlich auch die Gefahr der Inflation. Die Gefahr der Inflation trägt die Gefahr von Zinssteigerung, trägt die Gefahr von Widerständen gegen seine Politik und so weiter. Also für Trump war ganz, ganz wichtig, trotz seiner Zölle, die ja erstmal inflationstreibend, zumindest im ersten Jahr wirken, genau in diesem ersten Jahr ein Gegengewicht zu schaffen, also einen möglichst niedrigen Ölpreis. Und das ist natürlich eine gute Geschichte. Die Zölle, wenn ich sie erhebe, wirken die ja einmalig. Danach ist das Niveau erreicht und dann gibt es keine Inflation dadurch mehr. Dann ist einmal so ein Inflationssprung erledigt. Idealerweise habe ich dann, während dieser Sprung passiert, eine Gegenkraft, die die Inflation bremst, sodass das ausgeglichen wird und gar keine große Inflation entsteht. Und die Leute sagen, hey, wie das? Der Trump hat die Zölle massiv erhöht, aber es gab keine Inflation. Wow, der kann zaubern. Nein, konnte er nicht. Sondern er hat darauf gesetzt, dass der Ölpreis runterkommt. Und das schauen wir uns an. Der Ölpreis ist einer der stärksten Treiber oder Senker von Inflation überhaupt, wa? Energie. Und der Ölpreis 2024 bis aktuell, schaut es euch mal an hier, April, Mai, ne, hier, im Vergleich zu vor genau einem Jahr. Inflation wird ja immer auf ein Jahr zurückgerechnet. Ne? Wir hatten im Anfang Mai 2024 einen Ölpreis um die $80 und wir hatten hier plötzlich einen Ölpreis im gleichen Zeitraum von $57. Das ist also ein massiver Deflationsfaktor, also ein der die Inflation senkt. Und das ist genau das, was wir auch in den Zahlen sehen, dass die Inflation nicht hochkommt. Das hat genau damit zu tun, weil die Ölpreise, Energiepreise so runterkommen. Und da spielt ja auch Saudi-Arabien mit. Sie erinnern sich daran, dass sie in den letzten Wochen Saudi-Arabien immer wieder gesagt hat, ja, wir werden die Förderung noch weiter hochfahren. Wir werden noch mehr Öl fördern. Klar, den Ölpreis runterbringen, noch weiter runterbringen. Trump und die Saudis, sie sind ganz eng miteinander. Und er kriegt ja auch aus der Region einen großen Airbus geschenkt und investiert Milliarden und die machen ganz tolle Geschäfte miteinander. Und als Gegenleistung hat er gesagt, pass auf, ihr seht mir zu, dass der Ölpreis niedrig bleibt, zumindest mal fürs nächste Jahr. Danach ist mir egal. Aber ein Jahr muss der Ölpreis runter. Und die Saudis sagen, drill, baby, drill, wir holen raus, wir senken den Ölpreis, wir helfen dir, Kumpel. Und das funktionierte. Ja, und jetzt kommen die Israelis und machen hier so eine Nacht- und Nebelaktion und sagen, und der Ölpreis geht steil. Und der Trump sagt, Scheiß. Das ist genau das, was ich nicht brauche. Noch ist kein Problem, wenn ich ein Jahr zurückgehe hier, vom Juni, zum Juni 24, ist ungefähr auf dem gleichen Niveau. Aber wenn das jetzt hier auf dem hohen Niveau bleibt, oder wie einige Experten sagen, mit einer weiteren Eskalation, wenn das länger dauert da unten und vielleicht dann doch irgendwann mal was passiert, weil, wie gesagt, nur über Luftschläge und die Israelis haben keine Möglichkeit, die saudischen Atombunker zu sprengen. Dazu haben sie schlichtweg die starken Bomben nicht. Die haben nur die Amerikaner, die bunkerbrechenden Bomben. Also wenn die Amerikaner nicht eingreifen und dann wird es hier weiter ein Wochen- oder monatelanges Hin und Her, Bombardierungen der Israelis mit ihren Flugzeugen, die sie haben, Raketen der Iraner gegen Israel und was weiß ich, gegen wen sonst noch alles, der Ölpreis durch die langanhaltende Krise vor Ort weiter auf dem Weg nach oben und wenn dir dann tatsächlich Richtung $120 geht, braucht er gar nicht, allein schon in die Region hier, dann verliert auf jeden Fall der Ölpreis seine Wirkung als inflationssenkend. Das heißt, die Zölle von Trump ziehen dann voll durch, haben kein Gegengewicht durch Preissenkungen beim Öl oder bei der Energie. Und in der Konsequenz wird damit seine ganze Wirtschaftspolitik ad absurdum geführt und ist in Gefahr, ihren Erfolg zu verlieren. Deshalb ist Trump aus meiner Sicht gerade stinksauer, weil er sagt, verdammt, das pinkelt mir hier absolut in den Topf. Das kann ich absolut nicht gebrauchen. Und hätte das auch gerne verhindert, das erwartet noch ein Jahr. In dem Jahr könnte das machen. Das hat er auch noch auf Zeit gespielt, Verhandlungen mit Iran und sonst was. In dem Jahr ist mir alles egal, aber jetzt nicht. Ja, aber die Israelis sagen, nee, nee, Freunde, jetzt ist unsere Stunde, das ist unsere Möglichkeit, da ist mir deine Wirtschaftspolitik in den USA vollkommen egal, uns ist der Kittel näher als das Hemd, Hemd näher als der Kittel, so eine rum muss man sagen. Und deshalb ziehen wir das jetzt durch. So, und jetzt ist Trump in der Situation, wo er sagt, verdammt, okay, dann muss ich was tun. Ich muss reagieren. Und was macht er? Naja, er schickt die Flugzeugträger runter, er warnt Es soll die, 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 die Iraner sollen Teheran verlassen. Also es gibt jetzt aus meiner Sicht, hat Trump jetzt zwei Möglichkeiten. Er wird jetzt mit dem ganz großen Knüppel drohen, zu sagen, Freunde, totale Iran, bitte, das ist eure Chance jetzt, letzte Chance, totale Kapitulation. Der Konflikt muss so schnell wie möglich enden, der Ölpreis muss runter, der Konflikt muss jetzt so schnell wie möglich enden. Und ich gebe euch die letzte Chance zur totalen Kapitulation und unterwerft euch unseren Bedingungen. Das ist das, was ihm am liebsten wäre, weil dann wäre Ruhe, dann wäre erstmal für das nächste Jahr, wäre beruhigend eine Situation, Ölpreis würde sinken, das Thema wäre durch. Israel wäre davon gar nicht happy, weil das Thema der wahrscheinlich immer noch die Bomben aktiv wären, immer noch die Gefahr, dass die später doch mal von den Vereinbarungen wieder zurücktreten und so weiter. Israel wird das Thema jetzt erledigt haben. Und wenn Teheran jetzt darauf nicht eingeht, auf diese totale Kapitulation, nenne ich es mal, dann kann es durchaus passieren, dass Trump sagt, okay, dann lieber ein Schrecken mit Ende als ein Ende ohne Schrecken. Und dann die alle militärischen Einrichtungen und auch die tiefen Bunkerzentren in die Steinzeit zurückbombt und entsprechend mit Shock and Awe über Iran geht. In der Hoffnung, damit dann den Regime-Change, den Zusammenbruch des Regimes und einen Regime-Change in kurzer Zeit zu erzwingen. Egal wie, was Trump jetzt braucht, ist eine schnelle Lösung des Problems. Und das ist es, was es für die Menschen im Iran gerade zu einem Horror macht. Und das ist etwas, was ich übrigens in dem Zusammenhang gerne nochmal erwähnt haben möchte. Sie finden jetzt wieder diese Berichte, USS Nimitz, eine schwimmende Stadt der Superlative. Ne? Wenn Sie den Beitrag sehen, das, wow, was für ein tolles Schiff, ne? Was es alles kann. Meine Damen und Herren, ich verstehe ja die Argumente, die sagen, ja, wir leben in einer Welt, die ist nun mal nicht friedlich und da muss man eine militärische Stärke haben und dazu braucht man auch Kriegsgerät. Aber das hier sind keine wunderbaren, tollen Kreuzfahrtschiffe, das sind Mordmaschinen. Das sind Maschinen gebaut mit dem einzigen Zweck, zu drohen und zu töten. Jetzt kann man sagen, schade genug, dass wir sie haben müssen. Wir sollten sie nicht bewundern. Wir sollten uns nicht dafür begeistern. Das ist vollkommen fehl am Platz. Sie haben muss, wie gesagt, schlimm genug, aber nicht auch noch Begeisterung dafür empfinden. Also, das nur so am Rande. Und wie gesagt, für alle Menschen, die davon betroffen sind, ob das in Israel ist, ob das im Iran ist oder außenrum, es ist jeder Mensch, der stirbt, ist einer zu viel. Ein Wahnsinn mehr auf der Welt. Leider ist die Welt nun mal so, wir können es nicht ändern, bedauern dürfen wir es aber trotzdem und würden uns wünschen, dass die Welt, und das gilt für alle Nationen, nicht von Psychopathen geführt würde, sondern von friedliebenden und wohlmeinenden Menschen, vielleicht in ferner Zukunft mal, wenn die Welt eine bessere ist. Bisher ist es nicht. Wir müssen mit umgehen und versuchen zu analysieren, was das bedeutet. Nochmal, wie gesagt, für uns, für die Aktienmärkte direkt am Rande ist ja unser Thema hier durchaus auch. Der höhere Ölpreis hat durchaus einen Impact. Die Märkte sind derzeit ohnehin auf einem recht hohen Niveau. Eine Korrektur wäre durchaus auch jetzt mal gar nicht verkehrt, gar nichts Großes. 5% oder 6%, sowas in der Richtung, vielleicht auch 10, aber das glaube ich nicht mal so sehr. Die Eskalation vor Ort, ich glaube nicht, dass es eine große Auswirkung auf die Märkte haben wird, weil der Iran inzwischen so schwach ist, man sagt sich, was soll denn passieren? Was soll ich noch machen? Die werden ein paar Raketen abschießen. Ja, das wird da, das eine oder andere, da wird was in die Luft fliegen, da wird irgendwo eine Rakete einschlagen. So. Es wird die Märkte nicht weiter interessieren. Das Einzige, was wirklich ein Thema ist, ist der steigende Ölpreis. Damit Druck auf die Zinsen, also mögliche Inflation, mögliche höhere Zinsen und damit Gefahr von Druck auf die Aktienmärkte. Aber das ist alles noch sehr überschaubar. Im Moment geht man davon aus, dass das Thema relativ bald auf die eine oder andere Weise gelöst ist. Was soll groß eskalieren, sagt man sich. Das wird bald gelöst sein. Und dann ist sowieso auf lange Zeit ein seit Jahrzehnten schwelender Konflikt vom Tisch ist ja am Ende auch nicht schlecht, werden viele sagen. Also von daher wird es aus meiner Sicht auf die Märkte bis auf weiteres, wenn es gar natürlich neue Entwicklungen geben, die nicht absehbar sind, aber nach jetzigem Stand eine überschaubare Auswirkung haben. Soweit die aktuelle Einschätzung. Aber wie gesagt, das ist ja, ich empfinde es schon fast als zynisch, auch wenn ich es nicht so meine, aber trotzdem fühlt es sich so an. Der zynische Blick auf das Geld und die Märkte und die Kapitalströme angesichts von Leid, Elend, Bomben und Sterben und verhungernden und zerstückelten Kindern auf beiden Seiten der Raketeneinschläge und der Bombeneinschläge. Ja, das ist der nicht so schöne Teil unserer Welt. Trotzdem müssen wir uns damit beschäftigen. Ich sage vielen herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Machen Sie die Welt ein bisschen friedlicher heute. Seien Sie nett zu Ihren Nachbarn, seien Sie nett zu den Menschen, die Ihnen begegnen. Viel mehr können wir derzeit nicht machen als, wie heißt es immer so schön, sei die Veränderung, von der du willst, dass die Welt werden soll. Also verhalten wir uns friedlich, verhalten wir uns wohlwollend und versuchen andere damit anzustecken. Viel mehr können wir nicht machen. Wir werden die Herrscherhäuser dieser Welt nicht verändern. In diesem Sinne, Ihnen einen schönen Nachmittag.